Deutschlandfunk. Agenda.
An diesem 9. Oktober, dem Jahrestag ja auch der friedlichen Revolution. Petra Einzwinger ist am Mikrofon und da wollen wir heute über das Miteinander reden. Also wie gehen wir miteinander um? Wo begegnen wir noch einander, um zu sprechen? In Zeiten von Smartphone, Kommunikation, dem Rückzug auch ja in die eigenen vier Wände, wie wir ihn nicht erst seit Corona erleben. Was macht das mit unserer Gesellschaft, mit unserer Demokratie? Wenn die Verständigung immer schwieriger wird, braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte. Der Frage gehen wir nach und wenn Sie dazu etwas sagen möchten, dann rufen Sie uns gerne direkt an. Unser Hörertelefonteam erreichen Sie über diese kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail dann an agenda@deutschlandfunk.de. Der Verein, der Tante-Emma-Laden, der Kiosk um die Ecke, die Bütchenkultur mancherorts, vieles davon ist in den zurückliegenden Jahren verloren gegangen. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es den beiläufigen Austausch oder gar die intensive Diskussion mit anderen, zum Beispiel im Vereinslokal oder im Bürgerhaus noch? Wo sind die Begegnungsräume und wie wichtig sind sie Ihnen? 00800 4464 4464, also die gebührenfreie Telefonnummer, wenn Sie sich beteiligen mögen. Und wir haben natürlich auch heute Gäste mit bei uns. Katharina Feldmann wird uns zugeschaltet sein, die das Projekt Partnerschaft für Demokratie in Werra-Meißner-Kreis begleitet und mitkoordiniert. Sie wird uns dann aus Kassel zugeschaltet sein gleich. Im Studio hier bei mir ist der Sozialdezernent der Stadt Köln, Dr. Harald Rau. Schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Einzwinger.
Und zugeschaltet ist uns außerdem Reinhard Mante. Er ist Soziologe, Autor und gerade ist sein Buch erschienen, Demokratie fehlt Begegnung, über Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Also braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte, ist ja die Frage, die wir im Titel der heutigen Sendung formuliert haben. Reinhard Mante, wie begegnungsarm ist denn unsere Gesellschaft?
Unsere Gesellschaft ist beileibe nicht begegnungsarm, aber unsere Begegnungen haben sich in den letzten Jahrzehnten schon verändert. Es gibt weniger von den Orten, wo viele verschiedene Menschen in unserer Gesellschaft zusammenkommen und mehr Orte, wo Menschen zusammenkommen, die sich sehr ähnlich sind. Also in den Wohnvierteln wohnen immer ähnlichere Leute. Bei den Hobbys gruppieren sich Leute, die eben ähnliche Hobbys haben. Und so kann man das durchdeklinieren. Plus, viele Orte sind in den letzten Jahrzehnten weggefallen, wie beispielsweise Schwimmbäder oder Bibliotheken, die weniger geworden sind. Und damit fehlen natürlich Orte.
Das heißt also, es geht Ihnen gar nicht darum, dass wir uns an sich mehr begegnen, sondern Ihr Anliegen wäre es zu sagen, wir brauchen Begegnungsorte, wo wir ganz unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen lassen können, ganz unterschiedliche Herkünfte, also eigentlich ja fast die Konfrontation auch finden dürfen.
Es geht mir um das Erleben von gesellschaftlicher Diversität und dabei müssen nicht Meinungen aufeinandertreffen, sondern es reicht auch schon, dass man Menschen wahrnimmt und merkt, aha, mit denen lebe ich zusammen in einer Gesellschaft, mit denen muss ich mich am Ende auf Kompromisse einigen, denn Demokratie besteht ja darin, dass man sich auf Kompromisse einigt und diese mitträgt, also die Regeln, auf die man sich geeinigt hat, dann auch einhält, jedenfalls einigermaßen.
Und in der Antwort klingt auch schon das mit, was ich Sie als nächstes fragen möchte, nämlich warum brauchen wir soziale Orte, was bedeuten sie für die Demokratie?
Wir brauchen die Orte, damit Menschen eben wahrnehmen, mit wem sie zusammenleben, weil im Zweifel müssen sie eben Kompromisse einhalten. Und wenn sie denken, ach, die anderen, die halten sich sowieso nicht an die Regeln, die fahren eh immer zu schnell, die werfen ihren Müll hin, dann wird man das wahrscheinlich auch tun, weil man denkt, warum sollte ich mich dran halten, wenn die anderen es nicht tun? Und dagegen hilft eben, dass man Menschen wahrnimmt und so entsteht Vertrauen. Also an sozialen Orten, an Begegnungsorten entsteht Vertrauen. Allein über die Wahrnehmung von Menschen, weil man denkt, aha, so schlimm sind sie doch nicht. Und in der analogen Wahrnehmung oder Face-to-Face-Wahrnehmung, wie wir Soziologen das nennen, entsteht eben Vertrauen leichter als in der digitalen Wahrnehmung oder der Medienvermittelten. Also wenn man in der Zeitung irgendwas liest über irgendeine gesellschaftliche Gruppe, ist es wahrscheinlich immer extremer und unsere Gefühle sind extremer gegenüber dieser Gruppe, als wenn sie vor uns steht.
Und wenn ich Ihnen so zuhöre, dann sage ich es mal ketzerisch, ist ja eigentlich eine Binse, dass man weiß, da wo Begegnung ist, bauen sich Vorurteile auch ab. Warum schaffen wir das dann nicht? Warum gibt es da zu wenig Räume, wo wir das genau tun?
Ich glaube, es war ein Kollateralschaden. Also es sind verschiedene Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die Räume sich verändert haben, dass sie auch weniger geworden sind. Beim einen habe ich eben angesprochen mit dem Wohnen. Wir wohnen immer mehr unter Gleichen und das war eben eine Entwicklung. Die Reicheren haben sich in ihre Quartiere zurückgezogen, was ja auch gut ist. Es ist komfortabel, es ist sauberer, es ist schöner. Gleichzeitig sind die Deutschen individualistischer geworden. Auch das ist eine gute Entwicklung. Wir sind nicht mehr daran gebunden, als wer wir geboren sind, sondern können uns unser Leben aussuchen, können aufsteigen, können uns Hobbys suchen, die überhaupt nicht zu unserer Herkunft passen. Und in den 90ern, ab den 90ern, wurden viele öffentliche Orte abgebaut, weil man gemerkt hat, dieser Staat, der ist zu schwerfällig und der kann nicht mehr alles leisten. Und damit hat man vielleicht ein bisschen zu weit getrieben. Und in der Summe sind eben Orte verloren gegangen. Und dann kam die Corona-Pandemie und hat auch noch verändert, wie wir unsere Gesellschaft konsumieren, wie wir digital affin sind, was ja auch erstmal etwas Gutes ist. Aber es führt eben dazu, dass Menschen nur ein wenig träger geworden sind, mehr zu Hause sitzen und dass viele Orte verkommen.
Könnte man sagen, Gentrifizierung und Digitalisierung sind Gift für die Demokratie?
Ich würde das nie so pauschal sagen. Ich würde sagen, es sind Kollateralschäden von Entwicklungen, die erstmal an sich nichts Schlechtes sind. Aber man sollte eben hingucken, was diese Kollateralschäden sind und ob man sie nicht vielleicht ein wenig beheben sollte. Oder, dafür plädiere ich, dass man Begegnungsorte eben neu kreiert, neu denkt. Und da passiert ja ganz viel in Zivilgesellschaft und in Städten und vor Ort, was aber oft unverbunden nebeneinander steht, wo es sich aber lohnt, hinzuschauen.
Neue Begegnungsorte neu kreieren, da werden wir auch noch Beispiele hören hier in der Sendung. Katharina Feldmann, im hessischen Werra-Meißner-Kreis leben gut 100.000 Menschen. Sie arbeiten dort in der Koordinierungs- und Fachstelle des Programms Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis, das vom Bundesfamilienministerium gefördert wird und unterstützt werden da Vereine, Institutionen, Initiativen, die sich in der Demokratieförderung und auch in der Extremismusprävention engagieren. Auch da werden wir von Ihnen noch Beispiele hören. Braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte, fragen wir ja heute in dieser Sendung. Auch an Sie die Frage, haben wir zu wenig? Wie erleben Sie das? Wie ist die Lage im Werra-Meißner-Kreis?
Ja, guten Morgen erstmal. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, im Werra-Meißner-Kreis, wir sind ein großer Flächenkreis mit 16 Kommunen. Das ist sehr weitläufig und es ist natürlich für uns als Team, wir sitzen auf der Burg Ludwigstein, nicht möglich, in die allerkleinsten Zellen jedes Dorfes vorzudringen. Aber ja, es ist auf jeden Fall wichtig, Orte der Begegnung zu schaffen, wobei ich unterstreichen möchte, dass es auch immer um die Kultur, also um die Art und Weise der Begegnung gehen muss, also nicht nur um den Ort allein.
Art und Weise kommen wir auch noch drauf. Sie haben es angedeutet, der Werra-Meißner-Kreis ist sehr weitläufig. Was würden Sie sagen, was fehlt da im ländlichen Raum?
Ja, also Vernetzungsarbeit ist das A und O und Demokratiearbeit ist aus meiner Sicht aufsuchende Arbeit. Es geht immer nur in direktem Kontakt, in der Beziehung zueinander, das Zuhören. Das geht nicht über Formate im Online-Bereich oder einfach nur über Abfragen. Es ist schon wichtig, dass man wirklich mit den Menschen im direkten Kontakt ist. Und das ist die Herausforderung und die Schwierigkeiten im ländlichen Raum, weil es einfach sehr unüberschaubar ist.
Und Sie haben gesagt, Sie können jetzt nicht den ganzen Kreis bis in die kleinsten Winkel überschauen. Aber wo können wir heutzutage einander überhaupt noch begegnen, wenn es nicht gerade im Ballungsgebiet ist?
Ja, man muss sich einlassen auf die Formate, die Menschen als wichtig empfinden. Und das kann einfach nur ein Nachmittagskaffee trinken sein, das kann eine Kirmes sein, das kann ein Landfrauentreffen sein, ein Heimat- und Kulturverein. Das können die unterschiedlichsten Formate sein. Wichtig ist, dass man das ernst nimmt und die Menschen darin auch unterstützt, diese Formate weiterhin durchführen zu können.
Und wir haben es gerade schon von Reinhard Mante gehört. Warum brauchen wir Begegnungsorte auch an Sie? Was würden Sie sagen? Warum brauchen wir die?
Ja, wir brauchen das, um einander wahrzunehmen in den Bedürfnissen, in den Sorgen, aber auch in den Stärken, in den Ressourcen. Nur so können wir es schaffen, uns miteinander zu arrangieren und eben nicht weiter voneinander zu entfernen.
Miteinander arrangieren ist, glaube ich, ganz, ganz plastisch irgendwie für jeden von uns. Wir wissen, es gibt Auseinandersetzungen, wenn Menschen sich begegnen. Der ländliche Raum, der stellt sich da auch sicher anders dar als der Ballungsraum, die Großstadt. Und da blicken wir heute auch auf Köln, hat mehr als 1 Million Einwohner. Man spricht ja nicht nur bei Köln, sondern generell von der Anonymität der Großstadt, in der Harald Rau als Sozialdezernent der Stadt Köln man umso mehr den Begegnungsraum für das demokratische Miteinander braucht?
Ja, auf jeden Fall brauchen wir das. Wir haben gerade in Großstädten relativ weit verbreitet auch das Phänomen der Vereinsamung. Das heißt, von 1 Million Menschen umgeben zu sein, heißt nicht zwangsläufig mit denen im Kontakt zu sein. Und umso wichtiger ist es, dass wir auf wirklich ziemlich viele Möglichkeiten der Begegnung haben. Ich mag mal nur zwei Beispiele nennen. Es gibt hier den Kölner Karneval, der wirklich sich über mehrere Monate erstreckt. Und der ist eben ein Begegnungsraum, der tatsächlich, wie ich finde, diese Verschiedenheit, die Herr Mante genannt hat, gewährleistet. Es begegnen sich Menschen unterschiedlicher parteilicher Bindungen aus verschiedenen Lebensbereichen. Also der ist sicherlich ein wichtiger Ort. Und ein anderer Ort, auch hier in Köln besonders wichtig, der Sport. Es gibt hier große Sportvereine oder einen ganz großen Sportverein, der über 100.000 Mitglieder hat. Und auch dort treffen sich Menschen mit durchaus einer gewissen Diversität. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, was Herr Mante gesagt hat. Diversität ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Denn wenn sich Menschen quasi in ihrer virtuellen oder tatsächlichen Blase nur treffen, dann hilft das der Demokratie nur bedingt. Es ist halt total wichtig, dass wir mit unserer Verschiedenheit aufeinandertreffen und Regeln oder ich sage mal eine Kultur miteinander entwickeln, wie wir an dieser Verschiedenheit miteinander umgehen. Und ich glaube, dass die zwei Beispiele Karneval und Sport, ich ergänze gerne noch drittes Beispiel Kultur, dass das genau solche Gelegenheiten sind, wo genau das passiert.
Mhm. Auch in Köln gibt es die Partnerschaften für Demokratie, gefördert unter anderem vom Bundesfamilienministerium und der Stadt Köln, angesiedelt beim Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt in Köln. In so einer Stadt gibt es natürlich viele Begegnungsmöglichkeiten. Sie haben es gerade auch schon gesagt, die Sportvereine sind eine Möglichkeit. Der Karneval, der wird hier ganz groß geschrieben. Ab 11.11. geht es dann wieder los in die nächste Saison oder Session, muss ich ja sagen. Wer will, findet einen Ort, kann man schon sagen, in so einem großen Ballungsgebiet, wo er andere und Gleichgesinnte, aber eben auch andere treffen kann. Wir haben es gesagt, Diversität ist da wichtig. Warum braucht es da noch einen geförderten Raum?
Ich würde mal sagen, alleine der Raum oder das Gebäude gewährleistet noch nicht, dass es erstens die Vielfalt gibt und zweitens auch, dass es das Arbeiten aneinander und miteinander gibt. Und ich mag kurz sagen, Demokratie heißt ja für mich nicht einfach nur begegnen. Die Begegnung ist vielleicht eine gute Voraussetzung für Demokratie, aber Demokratie heißt ja im Gegensatz vielleicht zur Autokratie, dass wir mit unseren demokratischen Prinzipien, nämlich beispielsweise Mehrheitsbildung und Toleranz, dass wir mit diesen Prinzipien die Regeln unseres Zusammenlebens gestalten. Und beispielsweise, um Mehrheiten zu erzeugen oder überhaupt Willensbildung zu machen, braucht es die Auseinandersetzung der eigenen mit einer anderen Meinung, braucht es vielleicht überhaupt sogar die Bildung der eigenen Meinung. Und die Orte alleine gewährleisten halt eben noch gar nicht, dass genau diese Meinungsbildung und dann auch vielleicht die Auseinandersetzung nach gewissen Regeln, die wir uns selber geben, erfolgt. Und genau an der Stelle glaube ich, dass es gut ist, dass wir Methoden und Angebote haben, wo genau dieser Meinungsbildungsprozess unterstützt wird. Und wir kriegen ja gerade alle mit, dass in unserer Gesellschaft aus irgendwelchen Gründen eine große Sehnsucht danach zu bestehen scheint, diese Meinungsbildungsfindung zu umgehen und nicht mehr quasi in den Diskurs miteinander zu gehen, sondern anderen die eigene Meinung überstülpen zu wollen. Und das führt dann eben zu diesem Wunsch des Autokratischen, des Durchsetzens. Und weil dieser Wunsch so groß ist und weil die Gepflogenheit für die Mehr- oder Mehrheiten zu organisieren, weil die irgendwie verloren zu gehen droht, ist es, glaube ich, so sehr wichtig, dass es Programme gibt.
Ein spannender Punkt, dass Sie sagen, das ist so etwas, was sich durchgesetzt hat in der Gesellschaft. Man möchte die Meinung überstülpen. Also das heißt, die Streitfähigkeit ja vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen ist. Reinhard Mante, als Soziologe möchte ich Sie da mit ins Boot holen. Ist das auch Ihr Eindruck, dass wir wieder auch fördern müssen, den Diskurs und die Auseinandersetzung, die eben ja auch mündet in einer Offenheit des Akzeptierens des anderen und der anderen Meinung?
Mein Eindruck ist, dass sich schon unsere Diskurskultur verändert hat in den letzten vielleicht 15 Jahren vor allem. Und daran haben, glaube ich, nicht nur soziale Medien Schuld. Also sie haben natürlich einen Einfluss darauf, wie wir Welt wahrnehmen. Aber auch die Veränderung der Presselandschaft spielt da rein, dass es keine Lokalzeitungen mehr gibt in vielen ländlichen Regionen. Vielleicht kann die Kollegin aus Hessen da auch was zu sagen. Mhm. Macht natürlich was damit, ob wir wahrnehmen, was vor Ort passiert oder ob wir uns, wie es jetzt in den ostdeutschen Wahlkämpfen waren, auf bundespolitische Themen fokussieren, die natürlich auch gesetzt werden. Und es spielt eine Rolle, etwas, was Steffen Mau auch ein Soziologe Polarisierungsunternehmer nannte. Also Personen oder Gruppen, die einfach in die Polarisierung, auf die Triggerpunkte der Deutschen gehen und immer weiter bespielen, sodass man irgendwann glaubt, es gäbe nur noch diese Triggerpunkte. Also reden immer über Migration und wie schlimm Migration angeblich für unsere Gesellschaft ist. Gleichzeitig, der Kollege aus Köln hat gesagt, ist unsere Gesellschaft eben eine diverse, und das ist eine Realität, nicht erst seit Christian Wulff sagt, wir müssen damit umgehen und wir müssen lernen, eben darüber konstruktiv zu streiten, und brauchen, glaube ich, neben Begegnungsorten auch neue Formate des konstruktiven Austauschs. Und ich glaube, letzter Punkt, da kann das Bildungssystem auch, könnte das Bildungssystem auch helfen, tut es aber gerade nicht, weil es junge Menschen nicht zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern erzieht, sondern ihnen eher sagt, zu welcher Zeit sie welchen Stoff parat haben müssen. Und da könnte viel mehr gerade in Schule passieren, damit Generationen heranwachsen, die eben lernen, wie man eigene Position gegenüber anderen aushandelt, wie man zu Kompromissen kommt, die vielleicht nicht der kleinste gemeinsame Nenner sind, wie man sich nicht aufhängt an dem nächsten großen Aufregerthema.
Und die Telefonleitung hat leider nicht die allerbeste Qualität, aber wir können sie gut verstehen. Sie haben Katharina Feldmann ja angesprochen, Koordinierungs- und Fachstelle des Projekts Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis, da sind Sie angesiedelt. Das ist eine Herausforderung, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, auch Ihr Erleben?
Es ist gar nicht so sehr eine Herausforderung. Es ist eher eine freundliche Penetranz, ein stetiges Unterstützen, was nötig ist. Menschen wollen ins Gespräch gehen. Ich erlebe das. Wir haben in diesem Jahr fast 50 Projekte, die wir gefördert haben, in den unterschiedlichsten Bereichen. Also es gibt einen großen Bedarf, ein Bedürfnis an Austausch zu den unterschiedlichsten Themen. Ich würde aber gerne auch von Herrn Mante das nochmal bestätigen. Schule ist ein wunderbarer Ort der Begegnung, sogar eine gezwungenermaßen eine Begegnung durch die Schulpflicht. Und es wird überhaupt nicht genutzt, das kann ich unterstreichen. Dort diese Kultur des Miteinanders überhaupt schon zu leben, also zu lernen. Demokratie muss gelernt werden, Demokratie ist anstrengend, man muss Dinge aushalten können, verhandeln können. Und das ist in Schule so überhaupt nicht möglich, weil da gesagt wird, was zu tun ist, wann etwas zu tun ist. Und ich finde auch, dass wir da eine große Verantwortung haben, bei Bildung anzusetzen, zu sagen, wir bringen junge Menschen so früh wie möglich in Kontakt mit der Form, wie kann ich selbstwirksam gestalten und mich auch nicht verunsichern lassen durch letztendlich dann populistische Ansätze.
Und wir haben hier schon in der Sendung auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, eben aus der eigenen Blase rauszukommen. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 446 444 64 zu wählen. Und wir haben schon einen Hörer in der Leitung, Herr Klick, der uns aus Iserlohn erreicht. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, einerseits ist es natürlich so, dass man sich immer nur im gleichen Milieu bewegt und deshalb gleiche Meinungen hat. Was ich aber auch merke, ist, dass Unsägliches sagbar geworden ist. Also, dass man nicht mehr akzeptiert, dass es eine grundsätzliche Regel gibt, nämlich, dass wie du mir, so ich dir, beziehungsweise so wie ich behandelt werden möchte, so muss ich die anderen behandeln. Und wenn diese Werte wegfallen, kann keine Gesellschaft funktionieren. Ich finde, es geht nicht, ich brauche nicht mit Leuten zu diskutieren, die anderen Menschen grundsätzlich das Menschenleben absprechen. Ich habe erlebt das als Notarzt, dass Leute an den Rettungswagen klopfen, wo man einen Patienten drin behandelt, damit man den Weg frei macht. Oder dass sie in eine Wohnung stürmen, wo man einen Patienten behandelt, damit die Rettungswagen weggefahren werden. Das ist ein solcher Egoismus, dass ich nicht mehr akzeptiere, dass meine Interessen genauso viel gelten wie die Interessen anderer.
Und wir sprechen heute darüber auch mit der Fragestellung, ob wir da mehr Begegnungsorte auch brauchen in unserer Demokratie. Wie sehen Sie das?
Ja, ich meine, es muss dieser Wert, der andere ist genauso viel wert wie ich, der muss erstmal grundsätzlich akzeptiert werden und der darf nicht aufgeweicht werden. Und natürlich brauchen wir mehr Begegnungsorte, aber solange man diesen Wert nicht so klar macht, dass das sozusagen die Diskussionsgrundlage ist, geht nichts. Mhm. Ja, wenn mir jemand sagt, ja, ist egal, ich muss jetzt hier durch, Und mir ist egal, was den anderen passiert, das muss einfach als Wert in unserer Gesellschaft klar von allen Politikern, von allen Lehrern vertreten werden.
Herr Klick, erstmal,
das sehe ich eben nicht mehr so.
Erstmal danke. Wir haben noch knapp 2 Minuten bis zu den Nachrichten. Ich gebe das mal noch an Reinhard Mante weiter als Soziologe. Dieses Gefühl, dass Unsägliches sagbar geworden ist, dass es an Respekt auch fehlt, auch gegenüber Rettungskräften, wie wir es gerade gehört haben. Wenn wir nochmal darüber sprechen, Verständigung wird immer schwieriger. Ist das ein großer Punkt, dass da vielleicht auch Respekt verloren gegangen ist, Werte nicht mehr gelebt werden?
Für Soziologen ist es mit Werten immer schwierig, weil die kann man nicht vorschreiben. Man kann nur beobachten, wie sie sich verändern. Und ich bin da ganz bei Herrn Klick, die verändern sich gerade. Aber das sind Phänomene. Und ich glaube, sie haben etwas mit einer anderen Variable zu tun, nämlich wie sich das gesellschaftliche Vertrauen verändert. Und zwar nicht nur das in den Bundespräsidenten, das Gericht, Politikerinnen und Politiker und so weiter, sondern auch das Vertrauen untereinander. Wenn ich nicht vertraue, dass Herr Klick schon ordentlich parken wird, warum soll ich denn selber parken? Habe ich am Anfang schon gesagt. Und wenn dieses Vertrauen erodiert, und das sehen wir in Studien, dann wird es eben schwierig, damit Werte oder Normen aufrechtzuerhalten und andere Menschen so zu behandeln, wie man sich selber behandelt, weil man nicht daran glaubt, dass der andere es auch tun würde.
Gesellschaftliches Vertrauen, also ein ganz großer Punkt, den wir auch greifen wollen, auch nach den Nachrichten. Wenn Verständigung immer schwieriger wird, braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte. Sie können uns weiter anrufen, die 00800 4464 4464 wählen oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an agenda@deutschlandfunk.de. Packen Sie gerne Ihre Rufnummer mit rein, damit wir Sie anrufen können, wenn Sie in die Sendung gestellt werden wollen und Sie dann vielleicht gleich nach den Nachrichten auch hören, hier bei uns im Deutschlandfunk. Um 10.35 Uhr geht es hier weiter im Deutschlandfunk mit der Agenda, in der wir heute über Begegnungsorte sprechen. Wie wichtig sind sie für unsere Demokratie, wenn die Verständigung immer schwieriger wird, wenn wir möglicherweise weniger miteinander kommunizieren? Wir haben es hier in der Sendung auch schon gehört. Es geht auch darum, aus der Blase rauszutreten, mit anderen in Kontakt zu kommen, die vielleicht in ganz anderen Lebenswirklichkeiten auch leben, aus ganz anderen Lebenswirklichkeiten kommen. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, die 00800 4464 4464 zu wählen oder uns zu schreiben, eine E-Mail dann an agenda@deutschlandfunk.de. Das haben auch schon einige Hörerinnen und Hörer gemacht und ich möchte André Chemie zitieren, der uns geschrieben hat, Verständigung und Begegnung braucht in erster Linie eine gemeinsame Begegnungs- und Verständigungskultur, die von gegenseitigem Respekt getragen wird. Orte und Gruppen der Begegnung beeinflussen maßgeblich, ob und wie organisch sozial gelernt wird. In diesem Sinne sind Vereine und barrierearme Kulturveranstaltungen von essentieller Bedeutung. Und diese Verständigung und den Respekt hatte ja auch vor den Nachrichten schon ein Hörer angesprochen, Herr Klick, der uns ja auch beschrieben hat, wo es fehlt, auch an Respekt. Demokratie braucht Begegnung und keine Brandmauer, schreibt uns Martin Witt aus Karlsruhe. Die neuen Medien verleiten dazu, sich nur in der eigenen Blase eben auch aufzuhalten, andere Meinungen nicht zuzulassen, nicht zu diskutieren und als schlecht abzukanzeln. Und über Jahrzehnte wurden die Begegnungsorte schlecht geredet, die wir hatten. Stammtischparolen hieß es da, rechte Spinner, schlechter Umgang. Wer in Kneipen geht und mit den Menschen redet oder einfach nur ein offenes Ohr hat, der trifft auf ganz unterschiedliche Menschen. Also ein Plädoyer auch für die Kneipenkultur. Von Menschen in der beruflichen Findungsphase über selbstständige Arbeiter, gehobenes Bildungsbürgertum bis zum Menschen mit Migrationsgeschichte. Die treffen dort in den Kneipen dann womöglich auch aufeinander. So Martin Witt also aus Karlsruhe. Wie gesagt, Sie können uns weiter anrufen, anschreiben, die 00800 4464 4464 wählen. Wir sprechen über Demokratie stärken, Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Brauchen wir da auch mehr Raum für Orte? Wenn die Verständigung immer schwieriger wird, auch wenn Kneipen dicht machen, Vereine sterben, der Betrieb von Schwimmbädern, haben wir auch schon mal kurz hier angesprochen, über die wollen wir auch weiter sprechen, den Kommunen angesichts Klammerkassen zu teuer wird. Und ich freue mich, Ihnen eine Initiative vorzustellen, die sich vor inzwischen 10 Jahren schon zum Ziel gesetzt hat, das Freibad des 2000-Einwohnerortes Ostritz zu retten. Ostritz im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz und einer, der da bis heute sehr engagiert ist, ist Georg Saldet, jetzt am Telefon. Grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Ja, das Freibad, das konnten Sie mit viel ehrenamtlichem Engagement retten. Heute ist das Mewebad eine Begegnungsstätte, also mehr als nur ein Freibad, in Anführungsstrichen das nur. Seit 2017 gibt es da auch Veranstaltungen. Wie beschreiben Sie diesen Ort? Was ist es für die Stadt, für die Menschen, die in Ostritz und Umgebung leben?
Ja, unser kleines Freibad ist im Sommer zumindest der Begegnungsort für die Kommune. Wir versuchen jetzt mit Veranstaltungen, das auch ins Frühjahr und in den Herbst zu ziehen. Aber zumindest im Sommer ist es ungefähr der Ort, wo sich alle begegnen. Ob jung oder alt, auch von politischen Spektren eigentlich alle, auch vom Intellekt her alle. Also ein Freibad hat ja eigentlich nur Freunde. Und deswegen kommen eigentlich alle Menschen ins Freibad und wollen dieses auch beleben und erhalten.
Und inwiefern würden Sie sagen, kann man mit so einer Idee oder mit einem Freibad auch die Demokratie stärken?
Ja, wir haben versucht, dieses Freibad zu erhalten. Die Kommune war auch, wie Sie es gerade gesagt hatten, klamm bei Kasse und wollte das Freibad schließen. Und dann hat sich eine Initiativgruppe gegründet. Und erstmal haben wir 2-3 Jahre einfach nur in Anführungsstrichen das Freibad erhalten. Und irgendwann haben wir festgestellt, in der Initiative sind eigentlich alle Menschen da. Es sind 15-jährige Schülerinnen bis 80-jährige Rentner, sind Akademiker und Leute, die handfest anpacken wollten. Also ganz unterschiedliche Leute. Und dann haben wir festgestellt, das ist eigentlich so ein Ort, wo Begegnungen auch stattfindet. Ganz automatisch, weil wir alle ein Interesse haben, nämlich das Freibad zu erhalten, und haben das dann Stück für Stück ausgebaut, haben erst Babysachenbörsen organisiert und sind dann Stück für Stück immer weiter in die Richtung gegangen, dass wir eben auch kritische Themen angesprochen haben, über Filmabende zum Beispiel, die zum Beispiel um das Thema Klimawandel gehen. Und dann haben wir mit Fachleuten im Anschluss an den Film diskutiert, ist der menschengemacht oder ist er nicht menschengemacht. Dann haben wir über Migration Filme geguckt und haben über das Thema Migration geredet. Also auch umstrittenere Themen immer mehr angesprochen. Und ja, dadurch kamen die Leute einfach auch auf andere Ideen, weil sie eben im Freibad auf einen ideologiefreien Ort getroffen sind, wo eben unterschiedlichste Menschen miteinander ins Gespräch gekommen sind und auch immer noch kommen.
Das klingt fast schon ein bisschen romantisch schön, muss man sagen. Und wenn Sie auch von Ideologiefreiheit sprechen, das heißt, die Menschen treffen aufeinander und sie sind in der Lage zu diskutieren, ohne, wie wir es auch schon in der Sendung gehört haben, zu versuchen, den anderen ihre Meinung überzustülpen, vielleicht auch gegeneinander zu prallen, ganz fest und starr in ihrer Haltung?
Ja, sicherlich haben die Leute ihre Meinung, aber durch das Freibad gibt es einfach auch einen Ort, wo sie mit Leuten von anderen Einstellungen zusammenkommen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel hauptberuflich in einer Stiftung, Internationales Begegnungszentrum. Es gibt viele Menschen, die gar nicht mehr in ein Bildungszentrum zu Diskussionsveranstaltungen kommen. Oder ich engagiere mich ehrenamtlich auch in der Kirchgemeinde. Es gibt manche Leute, die gehen gar nicht in eine Kirche oder in eine kirchliche Veranstaltung, um dort miteinander zu diskutieren. Aber ins Freibad kommen eben noch ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Und das ist eben das große Fund, mit dem wir wuchern können, dass wir dort eben so ein Begegnungsort sein dürfen.
Ich gebe das kurz noch auch mal an Katharina Feldmann, die das auch schon angedeutet hat von der Koordinierungs- und Fachstelle des Projekts Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis. Es ist also schon wichtig, welcher Ort das ist. Sie haben gesagt, man muss zu den Leuten gehen, möglicherweise ihnen eben auch anbieten, dass es nicht irgendeine Kulturstätte ist, die vielleicht für den einen oder anderen so eine Art höherschwellige Begegnungsmöglichkeit bietet, niederschwelliger an die Leute rantreten, mit zum Beispiel einem Schwimmbad. Auch ihr Erleben?
Also das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich würde das alltägliche Demokratieerfahrung beschreiben, die oft fehlen, weil sowas konstruiert werden muss oder weil wir denken, wir müssten Formate konstruieren, damit Menschen in den Austausch gehen. Und ich glaube, dass das im Moment schon die Hürde ist, dass Leute sich da nicht mehr abgeholt fühlen, dass sie die Befürchtung haben, wenn wir uns da auf eine Diskussionsrunde einlassen oder ein Podiumsgespräch, dann geht es wieder sehr stark um Bewertung. Dann wird der eine in die schwarze und der andere in die weiße Ecke gestellt. Und ich glaube, dass es gerade so wertvoll ist, wenn man sagt, gefragt, ja, wo haben wir denn Gemeinsamkeiten? Aha, wir gehen alle gerne schwimmen. Umso besser, dass man dann dort nutzt, auch weitere Gemeinsamkeiten irgendwie sichtbar zu machen, ohne dass es so sehr vorgenommen ist.
Also sich auch nicht beweisen müssen, das Gefühl zu haben, man darf auch reden. Ich möchte noch mal auf das Schwimmbad auch zurückkommen, Georg Saldit. Es gibt da eine Geschichte rund um ein Festival, das für viel Schlagzeilen gesorgt hat. Neonazis haben da versucht, über mehrere Jahre bei ihnen ein Rechtsrock-Festival zu etablieren. Aber der Ort, die Menschen im Ort haben den Nazis die Stadt eben nicht überlassen. Sie haben ein Friedensfest organisiert, haben den Neonazis das entgegengesetzt. Mit Erfolg. Vom Festival ist seit ein paar Jahren keine Rede mehr. Würden Sie sagen, dieses Engagement der Bürger gegen Neonazis, das hat auch durchaus mit der Schwimmbadkultur, sage ich jetzt mal, zu tun, die Sie vorher schon etabliert hatten?
Ein Stück weit, denke ich, kann man das schon sehen, weil die Leute, die sich in der Schwimmbadinitiative engagiert haben, haben eben diese Selbstwirksamkeit erfahren, dass es eben lohnt, sich zu engagieren, dass man es mit ehrenamtlichem Engagement schafft, so ein Schwimmbad zu erhalten, wenn man mit vielen Leuten zusammen an einem Strang zieht. Und ja, wenn man einmal so eine positive Erfahrung gemacht hat, dass man nicht wie das Kaninchen vor der Schlange steht, auch wenn dort ganz, ganz viele Rechtsextremisten in eine 2300 Einwohnerstadt einfallen wollen, dann hat man einfach den Mut und überlegt, was kann man machen. Und dann haben wir dieses Friedensfest initiiert. Und so wie Sie es beschrieben haben, war eben die Aufmerksamkeit eher auf dem Friedensfest. Und die Rechtsextremisten haben sich bei uns überhaupt nicht wohlgefühlt, haben Bierverbot bekommen.
Ich habe gelesen, Sie haben sogar den Supermarkt leer gekauft, was den Biervorrat angeht, damit da nichts mehr übrig ist für die angereisten Neonazis, richtig?
Zum Beispiel, genau, ne? Das war ein Akteur, ne?
Also Sie sind da gemeinsam auch gegen angegangen, das Mewabad als sozialer Ort. Es hat ja viel ehrenamtliches Engagement bedurft, muss man sagen, das zu schaffen. Sich eben auch da entgegenzustellen war sicher auch ein Kraftakt, nehme ich an. Würden Sie sagen, zivilgesellschaftliche Vernetzung, die kann Erfolg haben, aber eben nur, wenn sich die Menschen auch finden, die da sehr, sehr engagiert und couragiert in die Bresche springen. Also wie viel bürgerschaftliches Engagement, wie viel Engagement eben von den Menschen vor Ort und nicht der Politik hat es da bedurft?
Tja, das fragen wir uns auch manchmal. Also es ist schon sehr, sehr kraftaufwendig und sehr, sehr anstrengend. Und Fakt ist, rein ehrenamtlich kann man nicht alleine das schaffen, was, sage ich mal, die Strukturen hauptamtlich kaputt machen. Das Beste ist, wenn Haupt- und Ehrenamt zusammenarbeiten. Ehrenamtlich kann man sicherlich zum Beispiel das Friedensfest war eine rein ehrenamtliche Initiative. Dort haben wir ja über ein paar Jahre durchgehalten. Aber so ein Freibad schaffen wir es gerade auch noch. Aber wir sind wirklich dort am Limit. Und da muss man schon sagen, ein Stück weit müssen auch die Strukturen helfen und hauptamtliche Strukturen dort ein Stück weit unterstützen, dass Ehrenamt wirksam bleiben kann.
Das ist ein wichtiges Stichwort, was Sie da genannt haben. Also manchmal machen die Strukturen der Hauptamtlichen was kaputt. Strukturen sind wichtig auch, um das zu schaffen, das Zusammenarbeiten. Das ist ein Stichwort, was auch eine Hörerin hier gleich aufgreifen wird in der Runde. Ich weiß, das ist auch ein Stichwort, was Harald Rau durchaus beschäftigt, Sozialdezernent der Stadt Köln. Ich möchte Sie aber auch, weil Sie im Stadtrat von Ostritz sitzen für die CDU, nochmal auch fragen, wie viel Unterstützung brauchen die Menschen da auch von Seiten der Kommunalpolitik und wie viel haben Sie erfahren?
Also Unterstützung und Rückenwind auf jeden Fall. Man tritt quasi nur offene Türen ein. Aber die Frage ist halt Unterstützung, ob das auch fundamental ist, also ob das auch quasi mit Finanzen untersetzt ist. Und da ist natürlich so eine Kleinstadt wie Ostritz eben gerade nicht in der Lage. Und da bedarf es eben höher gestellte Strukturen, wie zum Beispiel die Projekte für Demokratie oder andere Bundesprogramme, die dort eben ein Stück weit auch finanziellen Background geben können.
Also es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und Sie brauchen eigentlich Unterstützung von vielen Seiten, aber durchaus eben auch die Kraft der Menschen vor Ort. Ich hoffe, Sie haben noch ein Momentchen Zeit und können noch ein bisschen bei uns bleiben. Ich möchte Angelika Schlansky mit in die Runde holen, die uns aus Bremen erreicht hat. Schönen guten Morgen, Frau Schlansky.
Guten Morgen.
Sie sind Stadtplanerin, hat mir die Regie mit reingegeben und möchten was zum Thema sagen.
Ja, ich bin Stadtplanerin und ich bin Mitglied im Fuß e.V., Fachverband Fußverkehr Deutschland. Mhm. Uns geht es darum, dass die Fußgänger eben mehr Raum bekommen. Und das ist insofern wichtig, weil der öffentliche Raum die höchste integrative Kraft hat, weil sich da Menschen begegnen, die sich überhaupt nicht kennen. Und man kann mit Gesten und Blicken eben Anerkennung spenden oder Freude oder sich helfen. Und je mehr Menschen unterwegs sind, desto sicherer ist der öffentliche Raum. Und ich denke, zur Förderung der Demokratie ist es wichtig, dass man eben Kommunikationsräume schafft. Und das sind schöne Plätze, schöne Begegnungsstätten, schöne Sitzgelegenheiten, dass man wirklich spontan und ungeplant auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommt. Und das finde ich das Allerwichtigste gegen Rechtsextremismus, dass man eben miteinander ins Gespräch kommt und erklärt und sich eben Respekt zollt gegenseitig.
Das ist aber ein gar nicht so einfacher Punkt, den Sie da ansprechen. Ich weiß, dass auch Ihr Verein, der hat ja auch nicht immer die Lobby hinter sich. Da geht es ja auch um Raum. Sie sagen öffentlicher Raum, der ganz, ganz wichtig ist, dass er auch von vielen Menschen genutzt wird. Aber wenn viele Menschen mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen, zum Beispiel Fußgänger, Radfahrer, möglicherweise Autofahrer, dann, dann kämpft man auch durchaus. Man konkurriert um diesen Raum. Erleben Sie das auch?
Darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass die Gehwege frei sind von parkenden Autos zum Beispiel, dass man sich wirklich begegnen kann. Mhm. Und das geht mir jetzt gar nicht um Radfahrer und Autofahrer, sondern es geht mir darum, dass Menschen sich persönlich zu Fuß begegnen können und auch nebeneinander hergehen können, dass sie ein gutes Gespräch führen können. Die müssen ja immer im Gänsemarsch laufen. Also jedenfalls in Bremen ist das hier so, dass man zwischen Zaun und parkenden Autos eben keinen Platz hat.
Ich kann Ihnen versichern, in Köln ist das auch so. Manchmal, wenn ich mein Fahrrad irgendwie Richtung Bürgersteig bringen will, dann muss ich erstmal eine Lücke finden, wo ich durchkomme.
Ja, also, ja. Mütter mit Kinderwagen und so, darum geht es mir. Ne?
Rollstuhlfahrer, ja.
Rollstuhlfahrer und Rollatorenfahrer. Ja.
Und der öffentliche Raum, sagen Sie, der hat was Integratives? Also das heißt, da kommen Menschen zusammen, auch aus verschiedenen Herkünften und verschiedenem Umfeld, sozialem Umfeld auch. Was macht das da besonders? Was würden Sie sagen, diese flüchtige Begegnung von Menschen ganz unterschiedlicher Art?
Ja, also ich versuche, ich jedenfalls jedem Ausländer irgendwie zuzulächeln, damit er sich anerkannt fühlt in der Gesellschaft. Und hallo?
Ja, wir hören da noch jemanden im Hintergrund. Ich weiß gerade auch nicht, wer das ist, ob das Herr Mante oder Herr Saldit ist. Aber reden Sie erstmal weiter, wir gehen dann noch in die Diskussion.
Ja, und es kommt auch darauf an, dass die Leute, die eben nichts zu tun haben, sich irgendwo würdig treffen können. Da gibt es gute Beispiele aus Bogota, wo ein zeitweiliger Bürgermeister dafür gesorgt hat, dass so diese unterprivilegierten Leute sich auf würdigen Plätzen treffen können oder auf schönen Treppen und nicht eben im Hinterhof und wo es scheußlich aussieht und so, weil ein ungepflegter öffentlicher Raum eben auch oder überhaupt Räume, die ungepflegt sind, Aggressionen schüren zusätzlich.
Es sind ganz spannende Punkte, die Sie da angesprochen haben und ich weiß, dass wir in der Runde Menschen haben, die da sehr gerne mit in die Diskussion einsteigen möchten.
Ja.
Harald Rau zum Beispiel sitzt mir gegenüber, der Sozialdezernent der Stadt Köln. Ungepflegte Räume, das ist ein Thema in jeder größeren Stadt, ungepflegte Plätze, aber auch das, was wir gerade gehört haben, wie wichtig der Gehweg ist und der Raum auch für die Fußgänger, für diese freie Begegnung. Also da gibt's Regeln natürlich, die wir beachten müssen, aber letztendlich geht es auch um das Lächeln, das wir uns einander zuwerfen. Wie ist das, wenn Sie das hören, wenn das auf Ihre Ohren stößt, würden Sie sagen, ja, darauf muss man Wert legen, auch als Kommunalpolitiker in einer Stadt?
Also auf jeden Fall, da kommt nur Freude auf, wenn ich das mit dem Lächeln höre und übrigens auch mit dem Schwimmbad. Und wir brauchen genau diese Räume und genau diese Nutzung des öffentlichen Raumes ist auch ein gutes Beispiel, wie wir Demokratie lernen können und auch müssen, weil gelegentlich gibt es eben doch Nutzungskonkurrenzen für den öffentlichen Raum. Es ist doch einer genannt worden, Fußgehende versus Autofahrende. Und es gibt noch viele andere. Ich nenne mal hier in einem Kölner Zentralplatz, dem Neumarkt, haben wir eine Nutzungskonkurrenz. Ich sag mal zwischen Anwohnenden, dem Handel, der dort ist, zwischen TouristInnen und Touristen und auch Menschen, die durch Obdachlosigkeit oder Drogenabhängigkeit diesen Raum halt auch nutzen und auf ihre Weise prägen. Und wir haben für fast jede Nutzendengruppe eine eigene Initiative. Und diese Initiative kämpft für ihre Belange und das ist auch richtig gut so. Und jetzt aber die Demokratie fängt dabei an, dass wir quasi nicht nur für das eigene Belang eintreten und eine Initiative für die eigene Sache machen, sondern wenn jetzt diese verschiedenen Initiativen aufeinandertreffen, das ist genau die Sache, wo es spannend wird. Mhm. Und ich hatte vorher das Beispiel gehört, dass wir natürlich auch Finanzen brauchen. Wer entscheidet über die Finanzen und möchte jetzt zum entscheidenden Punkt kommen? Diese demokratische Aushandlung, die findet halt tatsächlich weiterhin richtigerweise in Parteien statt. Und deshalb können für mich Initiativen jedweder Art die wirkliche Arbeit in Parteien und zwischen Parteien nicht ersetzen. Und ich glaube, wenn wir heute wirklich über die Orte der Demokratie reden, müssen wir wirklich zwingend auch über Parteien und über Räte reden. Denn dort geht es genau darum, dass wir Menschen ganz unterschiedlicher Zusammensetzungen dafür werben, dass unsere Gedanken, unsere Gesichtspunkte, unsere Lösungswege Mehrheiten finden, Geld finden und dass wir irgendwie zu einem ausgehandelten Umgehen mit dem begrenzten Raum und den anderen begrenzten Ressourcen kommen. Das ist Demokratie.
Aber nebeneinander stellen kann man das natürlich nicht. Wenn wir auch hören, was Georg Saldet gesagt hat, dass es ganz wichtig ist, dass man da auch zusammenkommt und zusammen kämpft, holen wir ihn auch mit rein. Das Schwimmbad ist ja angesprochen worden. Sie haben die Finanzen auch angesprochen worden. Die brauchen Sie auch als Initiative. Ich habe es auch schon gesagt, Sie sind auch im Stadtrat von Ostritz. Diese Auseinandersetzung aber auch, wo fließt das Geld hin? Die ist natürlich schwierig dann, wenn keins da ist, richtig?
Genau, das kann ich nur so unterstreichen und nicht hinzufügen, ja.
Aber wie wichtig, würden Sie sagen, sind auch die Parteien, wenn es um den öffentlichen Raum geht, wenn es überhaupt um Räume geht, die für die Demokratie wichtig sind? Herr Rau sagte gerade auch eben ganz bedeutend, weil es ja auch Formen von Begegnungen sind in den Stadträten. Das würden Sie vermutlich unterstreichen.
Ja, ich denke, so wie er es gerade gesagt hat, dass die Räte auch ein wichtiger Ort der Demokratie sind. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber ja, wenn ein Stadtrat ist, findet dort kaum ein Bürger hin, weil eben die Arbeit der Stadt- und Gemeinderäte eben häufig sehr abstrakt ist, häufig schon in Ausschusssitzungen vorbesprochen wurden. Und vielleicht ist das auch ein wichtiges Thema, dass man darüber nachdenkt, wie kann man die Arbeit von Räten wieder bürgerfreundlicher machen, dass das vielleicht auch ein bisschen attraktiver ist, dort mal zuzuschauen.
Geht schon darum, die Uhrzeiten mal zu ändern.
Thema, ne?
Nee, ist gar nicht so ein anderes Thema, denke ich, weil letztendlich haben Sie ja recht. Es geht ja auch darum, sich zu öffnen, auch als Politik sich zu öffnen, die Räume zu schaffen, Begegnungen zu schaffen, auch Auseinandersetzungen mit der Politik. Viele dieser Sitzungen sind öffentlich, aber mitdiskutieren können die Bürger da ja nur begrenzt, Harald Rau. Sie haben aber mehrfach genickt als Sozialdezernent der Stadt Köln. Ist das auch so ein Bedürfnis, was Sie hätten, zu sagen, Sie fänden es schon gut, wenn viele Bürgerinnen und Bürger sich auch mehr für die Kommunalpolitik insofern interessieren, dass sie zu den Sitzungen kommen?
Also Ziel der Demokratiestärkung muss sein, dass möglichst viele Menschen sich an dieser Meinungsbildung und an Entscheidungen bis hin zur Gesetzgebung beteiligen. Und wo sind diese wesentlichen Orte der Meinungsbildung und eben auch letzten Endes der Gesetzgebung? Das ist in den Parlamenten und in denen wiederum sitzen Parteien. Das heißt, wenn wir Demokratie stärken wollen, müssen wir zwingend Parteien oder die Attraktivität von Parteiarbeit und von Arbeit in Räten, in Parlamenten, in Gremien stärken. Und ich fange noch mal kurz mit der Schule an. Das, was sowas wie eine Schülermitverwaltung oder überhaupt jede Art von Selbstverwaltung auch im Studium, auch in Ausbildungen, auch in Organisationen darstellt, diese Selbstverwaltung sind Orte des Demokratielernens, weil dort auch wieder verschiedene Interessenspositionen irgendwie miteinander vereinbar gemacht werden müssen. Und deshalb sage ich ganz entschieden, wir müssen solche Selbstverwaltungsgelegenheiten nutzen und darüber Lust auf Politik machen. Weil Politik, dort findet die Aushandlungsgeschichte statt, dort findet Geldvergabe statt. Und es ist unser Job, Menschen dafür zu interessieren. Und vielleicht noch die Möglichkeit zur Bürgerinnenbeteiligung. Die gibt es natürlich auch im Kommunalpolitischen über die Parteien hinaus. Wir haben in Köln einen Ausschuss für Anregungen und Beschwerden, wo jeder Mensch Kölns und wahrscheinlich sogar darüber hinaus sich dran wenden kann. Und diese Eingabe, diese Anfrage, diese Anregung wird dort bearbeitet. Also ich kann nur Mut machen, solche Institutionen zu nutzen und mal auszuprobieren.
Ist die sehr bekannt in Köln? Also kriegen Sie viel Zulauf?
Wir kriegen Zulauf, aber ich würde mal sagen, ich gehe nicht davon aus, dass es mehr als 20% der Kölnerinnen und Kölner sind, die das kennen. Wahrscheinlich deutlich weniger.
Vielleicht jetzt ein paar mehr. Wir sprechen weiter über die Frage, wenn Verständigung immer schwieriger wird, braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte? Angelika Schlanski hat uns gerade auch ein Beispiel genannt, wo es sehr niedrigschwellig ja eigentlich um Begegnung geht, nämlich auf dem Gehweg. Das können wir sicher auch gleich nochmal aufgreifen nach den Nachrichten. Denn was sich in den zurückliegenden 20 Minuten gezeigt hat, ist, glaube ich, dass dieses Thema sehr, sehr weit eigentlich ja reicht. Also von eben diesem niedrigschwelligen Begegnungsraum Fußgängerweg bis hin zum demokratischen Entscheidungsort, eben den Räten. Und darüber wollen wir weiter sprechen. Wo können wir Begegnungsorte finden? Sie können sich weiter bei uns melden. Die 00800 4464 4464 und wählen, damit Sie unser Hörertelefonteam erreichen, die Sie dann möglicherweise zu uns in die Sendung stellen. Und dann hören wir Sie vielleicht gleich nach den Nachrichten. Wenn Verständigung immer schwieriger wird, braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte. Darum geht es heute hier in der Agenda.
Deutschlandfunk. Agenda.
In der wir heute über Begegnungsorte sprechen. Wie wichtig sind sie für unsere Demokratie? Wenn Verständigung immer schwieriger wird, wo liegen diese Begegnungsorte eigentlich heute? Darüber haben wir auch vor den Nachrichten gesprochen und auch ein bisschen diskutiert. Wir haben gehört, Räte sind wichtig, also die politische Beteiligung auch der Bürgerinnen und Bürger. Wo kann die ansetzen? Welche Orte haben wir aber auch im niedrigschwelligeren Bereich? Wir haben ein Beispiel unter anderem auch gehört von einer Hörerin, die uns geschildert hat, Frau Angelika Schlanski, ihr auch nochmal Dankeschön für den Einwurf von ihr, wie es ist, wenn man in der Stadt unterwegs ist und hat möglicherweise auch gar nicht den Raum, den man als Fußgänger braucht. Georg Saldet ist noch in der Leitung von der Mewabad-Initiative, der die Mewabad-Initiative uns vorgestellt hat. Da geht es um ein Freibad in der Oberlausitz im Ostritz, im äußeren Osten Sachsens. Und da haben die Bürger sich sehr stark engagiert, haben das Schwimmbad gerettet und daraus wurde dann eben auch ein Begegnungsort. Und Herr Saldet, ich möchte Sie noch mal schnell ansprechen, denn ich weiß, Sie müssen auch weiter. Wir haben Sie im Familienurlaub erreicht. Umso mehr herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit heute für uns nehmen. Das war kein leichtes, was Sie uns da auch geschildert haben, war es durchaus ein Kraftakt. Es brauchte sehr, sehr, sehr viel ehrenamtliches Engagement. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich da ganz aktiv auch eingesetzt. Bis heute ist das so. Aber Sie haben auch gesagt, es braucht natürlich auch die Unterstützung, auch die finanzielle vor allen Dingen. Wenn wir dann hören, welche Räume es gibt, hatten Sie den Eindruck, dass es auch durchaus gut war für die politische Beteiligung? Also hat das Menschen auch motiviert, stärker einzusteigen in die Kommunalpolitik, dieses Engagement?
Ja, das kann ich durchaus bestätigen. Wir haben einfach gemerkt, dass es sich lohnt, sich einzubringen und dass man was bewegen kann, dass man Selbstwirksamkeitserfahrung gesammelt hat. Und es hat natürlich ein Stück weit auch Leute motiviert zu sagen, wir kandidieren für den nächsten Stadtrat. Das ist wirklich der Fall gewesen, weil man eben bemerkt hat, dass man in so einer Initiative natürlich einiges bewegen kann in seinem umgrenzten Umfeld. Aber wenn man eben daran Spaß gefunden hat, dann kann man den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, dann kandidiere ich auch für den Stadtrat. Dort kann ich vielleicht auch gucken, wie es mit den Kindergärten, mit der Grundschule oder mit anderen Schulen weitergeht. Also ich kann mein Betätigungsfeld ausweiten. Und das haben tatsächlich zwei Leute von unserer Initiative dann gemacht.
Also durchaus vielleicht auch der Schluss oder die Schlussfolgerung aus dem Erfolg, den Sie hatten. Also das heißt, Sie haben alle erlebt, wenn man sich engagiert auf kommunaler Ebene, dann kann man auch was erreichen.
Genau so ist es, ne? Und das macht Mut. Und dann hat man auch Lust, weiterzumachen. Und man ist nicht frustriert, man muss nicht Protest wählen, sondern man ist einfach zu Hause in der Demokratie. Auch wenn das nicht immer heißt, das ist ja typisch für Demokratie, dass man alles durchbringt. Aber man kriegt eben diese Aushandlungsprozesse mit. Und das kann man natürlich zum Beispiel in so einer Freiwald-Initiative wie bei uns auch einüben.
Georg Salde, das war ganz wichtig, glaube ich, dass wir dieses positive Beispiel auch gehört haben. Und Sie haben ja zu Recht gesagt, nicht immer hat das Engagement so viel Erfolg wie bei Ihnen, aber Sie haben da durchaus eine Initiative gestartet, die bis heute Früchte trägt. Also herzlichen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Ich möchte, ja, und einen schönen Urlaub Ihnen noch.
Und ich möchte, danke Ihnen,
ne? Ja, bis dann. Und ich möchte Ihnen gerne noch ein paar Zitate näher bringen. Uns hat zum Beispiel Sabine Plattner aus Kassel geschrieben, die spricht vom öffentlichen Personennahverkehr. Jeden Tag sitzt sie in Bus oder Straßenbahn, freut sich, da zu sitzen und zu stehen auf engstem Raum. Da sind sehr viele Menschen unterschiedlichsten Alters, Herkunft, Geschlecht, sozialer Situation. Da kommt jemand mit dem Kinderwagen, Fahrrad, Rollstuhl, Rollator. Hier riecht ein offensichtlich Wohnsitzloser und der ganze Wagen ist erfüllt mit Gesprächen von Schülern, die nach Schulschluss die Bahn befüllen. Immer wieder kommt es da zu netten und wichtigen Gesprächen mit völlig Fremden über alltägliche Situationen, soziales Miteinander und Unterstützung. Und es berührt sie häufig, die selbstverständliche Freundlichkeit ihrer Mitmenschen. Das hat sie uns aus ihren Erfahrungen aus Kassel geschrieben. Da gibt es noch ein anderes Zitat eines Bürgers, der uns aus Bochum erreicht hat, Guntram Walter. Der erlebt das ein wenig anders. Er meint, dass es diese Orte gibt, aber die nicht mehr genutzt werden. Fahren Sie mal Bus, Straßenbahn oder mit dem Zug, schreibt er. Das sind Zombie-Gefährte, wo keiner mehr spricht. Jeder schaut nur auf seinen digitalen Geräten und ist nicht mehr in dieser Welt. Ein anderes Zitat noch, da geht es um einen Begegnungsort, über den wir hier noch nicht gesprochen haben. Uns hat geschrieben Anna Salmen-Lekter. Wir sind eine Familie mit 4 Kindern zwischen 9 und 21 Jahren. Entgegen mancher gesellschaftlicher Entwicklungen pflegen wir gemeinsame Mahlzeiten, auch mittags nach der Schule mit mindestens einem Elternteil. Und dort finden Begegnungen statt. Diskussionen über Verhaltensweisen, Gelerntes in der Schule, Perspektiven. Ein spontanes Aufeinandertreffen und im geschützten familiären Rahmen ist jede Frage eben Perspektive, Ansicht auch erlaubt. Wir diskutieren selbstverständlich dann auch viel über Politik und gesellschaftliche Entwicklungen. Also ein Beispiel, wie sehr auch Familie Begegnungsort sein kann. Und Hildegard Schäfer hat uns geschrieben, wenn von Orten der Begegnung gesprochen wird, dann möchte sie auch darauf hinweisen, dass schon vor Jahrzehnten bei Jugendhäusern und Sozialarbeitern gespart wurde. Man hat es versäumt, die Schwächeren in unserer Gesellschaft massiv zu fördern und hat insgesamt die Bildung sträflich vernachlässigt. Das waren ein paar Beispiele unserer Hörerinnen und Hörer. Reinhard Mante, Sie sind Soziologe, Autor des Buches Demokratie fehlt Begegnung. Da geht es um Alltagsorte des sozialen Zusammenhalts. Und ich weiß aus diesem Buch, dass es Ihnen gar nicht mal so sehr immer um die in Anführungsstrichen hochtrabende Begegnung geht, sondern dass es auch um die flüchtigen Begegnungen geht. Die haben wir hier ja mehrfach angesprochen. In der Bahn, auf dem Bürgersteig, die Begegnungen, die eher zufällig und auch durchaus flüchtig sind. Wie wichtig sind die?
Die sind sehr wichtig, weil uns dann eben vor Augen geführt wird, mit wem wir zusammenleben und mit wem wir uns im Zweifel abstrakt einigen müssen. Und ich finde, es wird zu wenig über diese Begegnung gesprochen. Die Hörerinnen und Hörer haben das jetzt sehr viel getan, was mich sehr gefreut hat. Aber wenn man über Begegnungsorte spricht, wenn die Diskussion akademischer oder politischer wird, dann geht es oft eben um Parteien. Das hatten wir eben. Es geht auch oft, das hatten wir noch nicht, um Bürger, Bürgerinnenräte. Und es geht um Orte, die sehr stark gestaltet sind. Und ich glaube, es braucht nicht die sehr stark gestalteten Orte, sondern es braucht eben eine Aufmerksamkeit für die Alltagsorte der Menschen. Und die Kollegin aus Hessen hat es ja gesagt, man muss gucken, was interessiert die Menschen eigentlich und nicht nachtrauern, dass die Menschen eben in Bus und Bahn nicht mehr miteinander reden oder dass das große Volksfest nicht mehr stattfindet, sondern gucken, was sind denn die Freizeitbeschäftigungen, was sind denn die Interessen der Menschen, was können sie vielleicht auch mit ihrem herausfordernden Familien- und Berufsleben noch vereinbaren und in diese Orte gehen und investieren. Und das ist nämlich ein Ort, den wir noch nicht hatten. Ich glaube, der Baumarkt ist ein spannender Begegnungsort. Der ist für die meisten Menschen entspannt, für manche vielleicht nicht, die da beruflich hingehen. Da läuft Musik, es sind breite Gänge. Und wenn man da zum Beispiel einen Kurs anbietet, wie man Solarpaneele auf Caravans installiert, was, glaube ich, viele Menschen interessiert, hat man einen leichten Zugang zum Thema Klimawandel, der nicht in einer großen Kontroverse endet, sondern sehr praktisch ist.
Also die Menschen auch mit ihren Hobbys möglicherweise ihren Interessen abholen. Sie haben Katharina Feldmann ja schon angesprochen. Die Orte, die gestaltet werden müssen, sind es nicht unbedingt, haben Sie gesagt. Katharina Feldmann als Koordinierungs- und Fachstellenmitarbeiterin des Projekts Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis. Wir sind auch auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie ein Projekt unterstützen in der Kleinstadt Waldkappel. Da gibt es ein Leerstandslabor, also einen fast leeren Raum mit ein paar Sitzgelegenheiten als Ersatz für die wegsterbenden Kneipen. Ein Raum für den Austausch auch gegensätzlicher Meinungen. Wenn Sie das auch hören, was wir gerade von Reinhard Mante gehört haben, dass es eben nicht unbedingt immer so ein organisierter Raum sein muss. Das erleben Sie aber auf dem Land zum Teil durchaus anders. Ne? Man muss das schon moderieren, oder?
Also sowohl als auch. Es ist natürlich wichtig, wenn man etwas gestalten möchte, dass es auch Menschen gibt, die den Hut aufhaben. Aber es kann durchaus einfach funktionieren, aufgrund des Interesses Menschen zusammenzubringen, dass es funktionieren kann, ohne dass man ein besonderes Format entwirft. Das Leerstandslabor ist zum Beispiel so ein Ort. Da haben viele Menschen aus Waldkappel sich einfach zusammengetan und platzieren dort die unterschiedlichsten Veranstaltungen. Zum Beispiel hatten sie jetzt ein Treffen, das sie Demokratie-Kneipe tatsächlich genannt haben, weil es eben darum ging, nicht nur an der Theke zusammenzusitzen, sondern auch Themen aufzugreifen und zu besprechen und das eben nicht im Rahmen von Stammtischparolen, wie man das ja oft auch abwertend definiert, sondern wirklich in einem konstruktiven Gespräch. Da kann man natürlich auch kritisch hinterfragen, kommen dann auch wirklich alle, mischt sich das auch wirklich oder sitzen am Ende dann doch wieder nur die befreundeten Milieus zusammen? Also man kann das im ländlichen Raum begleiten, muss es aber nicht unbedingt. Aber ich finde trotzdem, dass es nochmal, also diese alltäglichen Situationen, ich glaube, dass Demokratie einfach ein riesengroßes Wort ist und das begegnet uns auch immer wieder, wenn wir sagen oder aufrufen, wir haben Gelder, wollt ihr Projekte machen zum Thema Demokratie, dann fällt ganz wenigen Menschen erstmal was ein. Also was für Projekte kann man denn zum Thema Demokratie machen? Und je mehr man das Wort Demokratie auflöst in diese alltäglichen Begegnungen, Beteiligung, wie kann ich meinen Lebensraum gestalten, indem ich zum Beispiel ein Freibad erhalte im Rahmen eines Vereins. Also diese Selbstwirksamkeit erfahrbar zu machen, das ist für mich Demokratie. Und ich glaube, damit gewinnen wir Menschen wieder teilzuhaben und sich nicht in ihre eigenen Räume zurückzuziehen, sondern eben wieder zusammenzukommen, zu sagen, ach, wir können tatsächlich gemeinsam etwas voranbringen. Und das muss einfach mit positiven Erfahrungen aufgeladen werden.
Da sind wir dann, denke ich, doch wieder auch auf einem Nenner, Reinhard Mante. Das ist, glaube ich, auch das, was Sie auch nochmal sagen wollten. Also dieses, wenn es bürokratisch klingt, wenn es sperrig klingt, dann holt man die Menschen nicht mehr ab.
Dann holt man nur bestimmte Menschen ab. Mhm. Sie haben ja gefragt, wie viele Menschen den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden heißt, glaube ich, in Köln kennen. Und es kam raus, relativ wenig. Und das habe ich mir schon gedacht, weil es eben ein bürokratisches Instrument ist, was einen bürokratischen Namen hat. Dann erreicht man nur die Menschen, die denken, Demokratie, das ist was für mich. Ich möchte mich beteiligen, ich möchte was gestalten. Es gibt in der Soziologie den Begriff des sogenannten unsichtbaren Drittels. Das stand aus einer Studie von Moran Common. Die schauen sich an, wie die deutsche Gesellschaft aufgestellt ist. Und dieses unsichtbare Drittel findet eigentlich in Diskussionen darüber, wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen, nicht statt. Sowohl, weil nicht mit ihnen gesprochen wird, höchstens über sie, aber auch ganz selten, als auch, weil sie nicht mitreden wollen, weil sie denken, hat doch eh keinen Sinn, ich lebe einfach mein Leben oder ich bin sowieso abgehängt. Und die sieht man nicht unbedingt an der Wahlurne. Das sind nicht die, die engagiert sind. Die wählen jetzt vielleicht extremistische Parteien, aber vorher wahrscheinlich eher nicht. Und ein Drittel ist schon eine ganz schön große Zahl in unserer Gesellschaft. Bei 80 Millionen sind das fast 30 Millionen oder 25 Millionen. Das sind eine ganze Menge Menschen. Das kann man nicht einfach so ignorieren, selbst wenn man denkt, Demokratie, das muss nicht für alle was sein. Aber schon für dieses Drittel auch. Und die erreicht man eher an den Alltagsorten. Deshalb komme ich immer wieder an den Alltagsorten an, weil ich denke, Demokratie muss auch für die was sein. Und dann wird es genau, wie meine Vorrednerin gesagt hat, muss es konkret werden, muss es die Frage sein, was möchtest du vor Ort gestalten, womit bist du unzufrieden? Und je nach Gruppe muss man diese Frage eben ein bisschen anders stellen. Aber sie muss einfach sein, sie muss nicht aufgeladen sein mit großen Begriffen, sondern da andocken, wo die Menschen eben sind. Und dann merken sie, zumindest ein Teil vielleicht von ihnen, dass Demokratie doch etwas Gutes, wenn auch Anstrengendes ist und sie sich da vielleicht ein bisschen einbringen
und da passt,
möchten oder sollten.
Da passt das Beispiel aus Waldkappel vielleicht sogar sehr gut, auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, denn das gilt unter vielen im Werra-Meißner-Kreis als, habe ich gelesen, blaues Städtchen, weil fast 25% der Wahlberechtigten sich bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr für die Liste der AfD entschieden haben. Aber die Menschen sind eigentlich gar nicht sichtbar. Also es gibt da keinen AfD-Ortsverband oder irgendjemand, der sich in der Lokalpolitik positioniert. Katharina Feldmann, das war ja auch der Anlass, warum dieses Labor ins Leben gerufen wurde, richtig?
Genau, die Menschen, die dort vor Ort leben, also im Bericht ist es der Maximilian Balken, der diese Initiative mit ins Leben gerufen hat und wir unterstützen als Partnerschaft die Initiative, Bündnis für Waldkappel oder Waldkappel vereint nennen die sich, dass sie einfach gemerkt haben, das sind doch unsere Nachbarinnen und Nachbarn, die das wählen müssen. Also man kann ja einfach mal abzählen, wie viele Menschen dort sind. Ich glaube, es sind um die 5000 in der Gemeinde mit vereinzelten Dörfern auch. Das ist ja nicht eine große Stadt, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern es sind einfach kleine Orte. Jeder hat so seine eigene Lebenswelt, Lebensrealität. Man begegnet sich eben nicht mehr häufig, weil weniger Orte da sind, wie ein Einkaufsladen oder auch die Menschen gehen nicht mehr wirklich in den Gottesdienst. Also es gibt nicht mehr viele Anlässe. Und da haben sich die Menschen dort eben gedacht, das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt voneinander trennen wollen, weil Menschen entschieden haben, die AfD zu wählen, sondern wir möchten verstehen, warum Menschen, die unsere Nachbarinnen und Nachbarn sind, plötzlich diesen Weg gehen. Und vielleicht gibt es ja ein gutes Zuarbeiten, wenn wir im Gespräch bleiben und sich dadurch auch Einstellungen und Meinungen verändern können, weil eben nicht so richtig klar war, was ist eigentlich die Motivation dahinter. Und ich glaube, das ist auch wichtig in unserem politischen Diskurs, nicht einfach die AfD immer für alles verantwortlich zu machen oder sie als die Bösen darzustellen, sondern einfach zu schauen, welche Menschen wählen und warum wählen sie vielleicht und wie können wir im Gespräch bleiben, weil es ja doch immer eine Form auch von Aufmerksamkeit vielleicht ist, die da auf sich gezogen werden soll, weil es einen gewissen Mangel gibt, eine gewisse Unzufriedenheit. Und ich glaube, dass man die gerade auch im ländlichen Raum kurze Wege und eben dieses nachbarschaftliche Prinzip auch hat, relativ gut besprechen kann. Ich habe hier gerade auch noch mal ein Projekt, das gerade mit dem Hessischen Sozialpreis ausgezeichnet wurde, der Nachbarschaftspreis 2024, gemeinsam für Witzenhausen. Das ist eine Nachbarschaftsküche, die wir unterstützen. Und da die haben sich eben auch gedacht, lasst uns doch einfach mal alle gemeinsam kochen. Jeder bringt was mit. Und wir gucken mal, wer so kommt und wer sich da so einbringt. Und es ist relativ groß geworden, findet jetzt einmal in der Woche statt, wo wirklich alle gemeinsam kochen und essen im Anschluss. Und es hat eben diesen sozialen Aspekt, dass auch Menschen, die vielleicht nicht viel Geld übrig haben, zum Essen kommen können. Aber es kommen einfach auch ganz viele Menschen, die einfach im Kontakt sein wollen. Und das sind, glaube ich, die Angebote, die wir mehr brauchen.
Und die AfD-Wähler, die würde ich gerne ein bisschen mehr differenzieren. Es sind natürlich nicht nur diejenigen, die sich nicht verstanden fühlen, sondern es sind ganz viele ja da auch darunter, die durchaus sich bewusst sind, wo sie da das Kreuzchen machen. Aber
genau, verallgemeinern kann man das nie. Und auch pauschale Aussagen möchte ich da gar nicht treffen. Ich möchte nur einfach dafür sensibilisieren, dass es niemandem hilft, eine große Masse einfach irgendwo hinzustellen und für etwas verantwortlich zu machen, sondern immer zu gucken, kleiner, differenzierter im Gespräch zu bleiben mit den Menschen, weil dieses das Spaltende uns einfach nicht weiterbringt.
Mhm. im Gespräch bleiben mit den Menschen, das ist ein wichtiges Stichwort. Wir haben einen Hörer in der Leitung, den ich gleich auch anspreche, aber Reinhard Manter hatte auch Harald Rau direkt angesprochen aus der Kommunalpolitik eben hier in Köln, Sozialdezernent der Stadt. Da geht es eben darum, inwieweit die Politik manchmal vielleicht auch zu bürokratisch ist mit diesem Ausschuss, wo sie ja durchaus gut gedacht den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben wollen, Anregungen einzugeben, aber bei vielen kommt es nicht an. Wie kann man das hinbekommen, dass man auch als Kommunalpolitiker sagt, okay, wir möchten alle erreichen, wir möchten Räume schaffen, vielleicht sind wir nicht die Richtigen, die Parteien, oder ne, vielleicht muss man da andere Wege gehen, anderes fördern. Ich weiß, auch in Köln gab es ja Auseinandersetzungen um Schließung von Schwimmbädern beispielsweise. Es ist auch eins geschlossen worden in einem Stadtteil, da wurde sehr viel drum gekämpft. Das ist eine Gratwanderung, weil einerseits klamme Kassen, andererseits aber Bedürfnisse da sind, die ja wichtig sind, wie wir auch gehört haben.
Also ich mag eine Institution nennen, die wir in Köln haben. Wir haben 14 sogenannte Bürgerhäuser und Bürgerzentren. Die sind genau solche Orte, ganz niederschwellig in Zusammenkommen können, wo es übrigens auch in den meisten davon relativ erschwingliche Essen und Getränke und Versorgung gibt. Es können die Räume recht günstig gemietet werden. Es finden Feste und Versammlungen statt. Und vor allem ein Punkt, der heute noch nicht zur Sprache kam, es findet dort auch Kultur bis hin zu viel politischem Kabarett statt. Und zwar, ich sag mal, erschwingliche Kultur. Also Kultur wirklich vor Ort. Und ich finde das deshalb wichtig, gerade Kabarett, weil es ja auch darum geht, dass wir uns selber einen Spiegel vorhalten lassen und dass wir uns quasi auch von außen schildern lassen, wie wir denn ticken, wie unsere Welt ausschaut und damit auch quasi nochmal andere Perspektiven schaffen. Und das eben für Menschen, die wir mit anderen Kulturangeboten nicht oder schlecht erreichen. Und da liegt mir gerade persönlich in Köln ganz stark daran, dass wir genau diese Orte stärken. Und eine Zahl ist mir da wichtig. Wir erreichen mit diesen 14 Bürgerhäusern 1,5 Millionen Menschen oder Kontakte im Jahr. Und gerade angesichts dessen, dass, ich sag mal, Kirchen und Religionsgemeinschaften immer mehr an Bedeutung verlieren und auch mit ihren Gebäuden immer weniger Angebote schaffen können, sind wir da kommunal, finde ich, in einer Pflicht, genau in diese Lücke, die sich da auftut, reinzuspringen, genau solche Orte zu schaffen. Wir haben dort übrigens auch von der VHS Angebote, Demokratie lernen, Demokratiespaziergänge etc.
Also auch da merkt man, man muss schon durchaus auch überlegen, wie kann man auf die Bürger zugehen, ein Angebot machen, dass man viele erreicht. Joachim Haas-Feldmann ist in der Leitung, hat schon eine ganze Weile gewartet, hat uns aus Hanau angerufen. Schönen guten Morgen, Herr Feldmann, Haas-Feldmann.
Guten Morgen, ich bin ein geduldiger Hesse.
Das ist wunderbar. Und Sie haben etwas zu unserem Thema inwiefern zu sagen?
Ja, mich stört diese Verengung auf die Parteien, weil im Grundgesetz steht, dass die Parteien an der politischen Willensbildung mitwirken. Das impliziert ja, dass sie nur ein Instrument sind. Was sind die anderen? Bürgerräte, Bürgerbeteiligungsprozesse, die sind schon angesprochen worden. Mhm. Und wenn man jetzt nochmal auf die Mitgliederzahlen von Parteien schaut, was ist denn die Empirie? Es gibt zwar Parteien, da nehmen die Zahlen zu, aber wenn Sie das über Jahre betrachten, nehmen die Zahlen insgesamt natürlich ab. Und ich finde, es wird hier zu sehr aus westdeutscher Brille das Ganze betrachtet, aus ostdeutscher zumindest beim Herrn Rau, Entschuldigung. Wenn Sie meinetwegen mal das Buch von Steffen Mau lesen, und es gibt auch andere, die diese These auch stützen, die sagen, mit Parteien haben die Menschen in den neuen Bundesländern nichts am Hut. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, warum, aber was ist dann die Alternative? Und mir fällt auf, dass die Parteien immer so eine Erwartung haben, dass die Menschen auf sie zukommen sollen. Wie wäre es denn umgekehrt? Ich meine, es haben ja auch diejenigen Erfolg über die Jahre in der Kommunalpolitik bis hin zu Landtagswahlen, die Klinken putzen. Das spricht ja für sich. Die gehen hin und sprechen mit den Menschen, hören sie sich an. Punkt.
Ein Punkt, den wir auch aufgreifen können. Ich danke Ihnen auch, dass Sie uns angerufen haben. Gerade wenn es um Begegnungsorte geht, müssen wir vielleicht auch gucken, da hat sich einiges verändert, auch wenn es um Parteien geht. Sie haben es angesprochen, bloß nicht mit westdeutscher Brille. Da muss ich Herrn Rau ein ganz bisschen in Schutz nehmen. Das braucht er wahrscheinlich nicht, dass ich ihn in Schutz nehme. Aber er ist eigentlich parteilos lange gewesen, in sein Amt gekommen, dann erst spät Mitglied der Grünen geworden. Wir hatten ja auch das Beispiel aus Ostritz, das im Sachsen liegt, also durchaus in Ostdeutschland, das wir dann auch vertreten haben. Aber dennoch auch, die Parteienlandschaft hat sich ja verändert. Die Volksparteien in Anführungsstrichen, die können nicht mehr so rekrutieren mit großer Sicherheit, dass sie aus ihren Stammwählerschaften auch wirklich die Kreuze bekommen. Reinhard Mante, wenn Sie das hören, was wir da gerade geschildert bekommen haben, ist das aber dennoch etwas, was vielleicht noch nicht in allen Köpfen der in Anführungsstrichen Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker angekommen ist? Das Klinkenputzen vielleicht auch noch nicht so ganz wieder da ist?
Darüber kann ich gar nicht so viel sagen. Ich war auch erstaunt über die Aussage, dass Parteien doch die Instrumente sind, die uns retten sollen. Ich übertreibe ein bisschen herum. Weil ich glaube, die Empirie gibt dem Unrecht. Also ich bin selber Mitglied einer Partei. Ich finde es wichtig. Ich glaube, sie haben eine Funktion in dieser Demokratie. Aber ich muss schon wahrnehmen, dass das viele Menschen nicht so sehen und den Parteien die Mitglieder zu großen Teilen wegsterben oder austreten. Ähnlich wie Kirchen und Gewerkschaften. Also da sind sie nicht allein. Und ich glaube, die Zeit der Massenorganisation, die ist vorbei und wir müssen eher schauen, was gibt es sonst. Und wir haben ja hier ganz viele Beispiele gesehen aus Hessen, aus Ostsachsen, die wenig mit Parteien zu tun haben, sondern mit dem, was man so breit Zivilgesellschaft nennt. Also Menschen, die sich irgendwie engagieren, meistens für die Gestaltung ihres unmittelbaren Umfeldes, oft weil sie ein Problem sehen. Und da gibt es so unglaublich viel. Seit mein Buch draußen ist, erreichen mich ganz viele dieser Initiativen und sagen, das machen wir doch. Und mein Eindruck ist, das steht alles sehr unverbunden nebeneinander und ist oft sehr prekär. Das hat Herr Saldet so ein bisschen angesprochen, aber nicht ausgesprochen. Es ist oft sehr prekär, weil man kein Geld hat, weil man sich die Zeit irgendwo abknappt neben Beruf, Familie und den bisschen Hobbys, die man sonst noch betreibt. Und es oft auch dieselben Leute sind, die sich für verschiedene Dinge engagieren und viele Leute, die sich wenig engagieren. Mhm. Und ich glaube, dahin zu schauen, was passiert in Zivilgesellschaft, da findet man ein bisschen Antwort auf die Frage, wie verändert sich Demokratie und wo kommt vielleicht die Kraft für die Gestaltung unseres Gemeinwesens in der Zukunft her.
Wir haben noch eine halbe Minute, aber die möchte ich Ihnen durchaus zugestehen, weil Sie jetzt mehrfach hier angesprochen wurden.
Ja, vielen Dank. Also ich kann das genau teilen. Parteien haben gerade einen schwierigen Stand und sicherlich braucht es vieles andere. Und wir haben ja heute über so viele schöne Möglichkeiten auch gehört. Wir brauchen die Stärkung dieser schönen Möglichkeiten vom Lächeln im Fußgängerbegegnen bis hin zu den Bürgerhäusern, den tollen Initiativen. Und von dort aus muss aber quasi eine Breitung passieren, möglichst in die Politik hinein, weil die Politik beschließt große Gesetze und unsere Lebensformen.
Hatten wir auch das Beispiel gehört aus Ostritz, wo genau das passiert ist, ne? Genau. Wo aus dieser Initiative dann die Politik auch durchaus gewonnen hat. Diese Sendung geht leider zu Ende. Wir haben ganz, ganz viel gehört. Ich hoffe, Sie haben viel mitgenommen, unsere Hörerinnen und Hörer. Die Agenda, wenn Verständigung immer schwieriger wird, braucht unsere Demokratie mehr Begegnungsorte. Darüber haben wir gesprochen. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben, bei allen Hörerinnen und Hörern, die uns zugehört haben und wünsche Ihnen allen noch einen sehr angenehmen Mittwochnachmittag.